Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM.
Christian Kracht, Eurotrash. Gelesen von Jonas Junak. Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Meine Mutter wollte mich dringend sprechen. Sie hatte angerufen, ich solle doch bitte mal rasch kommen. Es war ganz unheimlich gewesen am Telefon. Und aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich außerdem sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun leider nicht mehr einfällt, Faserland genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen mitten auf dem Zürichsee, relativ traumatisch. Ich war mit der ganzen Geschichte dann das erste Mal erneut in Berührung gekommen, als ich eben, wie gesagt, in Zürich, unten auf der Bahnhofsstraße, einen dunkelbraunen, etwas groben Wollpullover gekauft hatte, an einem kleinen, aus Brettern zusammengezimmerten Verkaufsstand unweit des Paradeplatzes. Es war bereits Abend gewesen. Ich hatte etwas Baldrian zu mir genommen und der Effekt der Tabletten und das Hoffnungslose des Schweizer Herbstes und die 25 vergangenen Jahre hatten sich bleiern und maßlos über mein Gemüt gelegt. Kurz zuvor war ich in der Altstadt unterwegs gewesen. In einer klandestinen Filmvorführung drüben im Niederdorf war Ingirum imus nocte et consumimur igni gezeigt worden, der letzte Film von Guy Debord, fertiggestellt noch vor seinem Selbstmord. Man war zu viert oder zu fünft gekommen, was mir angesichts des immer noch hellsonnigen warmen Abends und des blutleeren, einschläfernden Werks wie ein Wunder erschien war. Und nachdem das Publikum, also die beiden Professoren, der Projektionist und ein Obdachloser, der eine Weile im Kinosessel hatte schlafen wollen, verabschiedet und die Hände fertig geschüttelt waren, bin ich wohl wieder hinab Richtung Paradeplatz gelaufen, ohne Absicht und Sinn durch die Nacht. Und dort, auf der anderen Seite der Limmat, hatte ich dann eben jenen improvisierten Verkaufsstand einer schweizerischen Kommune vorgefunden, an dem zwei bebrillte Frauen unbestimmten Alters und ein bärtiger, freundlicher junger Mann schwere Wollpullover und Decken in Naturfarben verkauften, die sie selbst gestrickt hatten. Diese einfachen Wollsachen waren mir neben den in den Schaufenstern der inzwischen lange geschlossenen, aber immer noch hell erleuchteten Boutiquen der Bahnhofsstraße ausgestellten Kleidungen auf anheimelnde Art authentisch erschien, wie mir auch das Lächeln der beiden Verkäuferinnen von ja, man muss es so sagen, von Realität und von Sinn durchdrungen erschienen war. Mir zumindest aber realer dünkte, als die gesamte Bahnhofsstraße und deren überall links und rechts zu Dutzenden aufgehängten Schweizer Fahnen und die luxuriöse, provinzielle, belanglose Staffage in den Schaufenstern. Und als ich den Kommunaden den 100-Franken-Schein aushändigte, nachdem ich den Pullover, den ich trotz Kälte kurz entschlossen anprobiert hatte, wieder ausgezogen und in eine neutrale hellbraune Packpapiertüte hatte zusammenlegen lassen, hatte ich ganz kurz den, ja auch vielleicht falschen Eindruck, durch diese Transaktion an etwas Relevantes gelangt zu sein. Wie dem auch sei, man hatte mir die Tüte und einen farbigen, etwas verblichenen Prospekt übergeben, den ich leicht beschämt mit hinab in die Tüte hatte gleiten lassen. Ich könnte ihn ja später unbemerkt entsorgen, hatte ich gedacht, und ich verabschiedete mich mit einem etwas ungelenken Lächeln und marschierte leicht fröstelnd Richtung Münsterplatz, mit dem Gedanken, in der Bar der Kronenhalle noch ein Getränk zu nehmen, bevor ich wieder zurück ins Hotel ginge, mich ins Bett legte, ein weiteres pflanzliches Schlafmittel nahm und das Licht ausmachte. Die Angelegenheiten meiner Mutter, und jetzt komme ich drauf, derentwegen ich jeden zweiten Monat Zürich, diese Stadt der Angeber und der Aufschneider und der Erniedrigung aufsuchen musste, hatten mich seit Jahren vollends paralysiert. Es war schrecklich geworden, es war ganz und gar abscheulich geworden. Es war mehr geworden, als ich ertragen konnte, als man normalerweise ertragen sollte. Meine Mutter nämlich war sehr krank, das heißt krank auch im Kopf. Nicht nur dort, aber dort vor allem. Um nicht den Kontakt zu ihr zu verlieren und um mich nicht einem Zustand der Resignation und der Hoffnungslosigkeit hinzugeben, hatte ich mich irgendwann entschlossen, sie alle 2 Monate zu besuchen. Ja, ich hatte mich entschlossen, das Elend einfach zu akzeptieren, indem meine Mutter in ihrer Wohnung seit Jahrzehnten dahin lebte, umgeben von kullernden, leeren Wodkaflaschen, von ungeöffneten Rechnungen der diversen Zürcher Zobelpelzlager und den knisternden Folien ihrer Schmerzmittelpackungen. Jetzt aber hatte sie mich von sich aus kontaktiert und zu sich bestellt. Sonst hatte sie einfach immer abgewartet, bis ich eben aufgetaucht war in diesem 2-Monats-Rhythmus in Zürich. Meistens hatte sie von mir verlangt, ihr irgendwelche Geschichten zu erzählen. Ihr Anruf machte mich, wie gesagt, noch nervöser, als es diese Besuche ohnehin schon taten, weil sie irgendetwas beabsichtigte. Sie hatte plötzlich die Oberhand. Es ging sozusagen von ihr aus. Sonst hatte sie immer geschwiegen und abgewartet. Sie hatte weder E-Mail noch Mobiltelefon und lehnte das Internet ab. Zu kompliziert, hatte sie immer gesagt, und die Tasten, die seien ihr zu klein. Ich vermutete aber, dass sie sich dem aus Arroganz verweigerte und nicht aus dem einfachen Unvermögen, Tasten zu bedienen. Sie tat so, als lese sie gerne Zeitungen und Stendhal. Ihre Haut hatte die Textur von trockener Seide. Sie war immer ein kleines bisschen sonnenverbrannt, obwohl sie niemals draußen auf der Terrasse saß, bei den Hortensien. Sie wurde von der Haushälterin bestohlen. Jeden zweiten Tag war ihr Portemonnaie leer. Obwohl sie fast kein Geld ausgab, war es alles immer fort. Wie auch ihr schwarzer Mercedes eines Tages fort war, aus der Garage des Mietshauses entfernt und in die Bukowina verbracht, durch den bukowinischen Mann der bukowinischen Haushälterin. Es war ein Graus, aber immerhin war sie nicht mehr in Winterthur. Ihren 80. Geburtstag hatte sie nämlich dort in der geschlossenen Psychiatrie feiern müssen. Wenn man es mit Humor nahm, war es wie bei Dürrenmatt. Aber es war eigentlich viel trauriger als bei Dürrenmatt, da es sich um meine Mutter handelte und nicht um irgendeine Mutter und nicht um irgendeine Psychiatrie, sondern die mit dem dunkelsten, grausamsten aller Namen. Winterthur. Ich hatte vergessen oder verdrängt, dass die Klinik noch einen anderen Namen hatte, so etwas wie Frankenstein. So etwas war es gewesen, ich kam nicht mehr drauf. Jedenfalls hatte man sie wieder entlassen, aus diesem Winterthur entlassen müssen, da sie nur durch richterlichen Beschluss weiterhin in der Nervenklinik verwahrt werden konnte, und den gab es nicht und würde es auch nie geben. Denn meine Mutter verstand es, durch ihre raffinierten Manipulationen, durch ihre schroff deklarierte Kaltblütigkeit, dem sie Untersuchenden gegenüber zu suggerieren, es sei alles in bester Ordnung. Man müsse sie lediglich wieder in ihre Wohnung lassen, dann bleibe auch alles so, in bester Ordnung. Man müsse sie nur wieder zu ihrem geliebten Phenobarbital lassen, zu den Kisten mit dem schäbigen Fendant, die Flasche Weißwein mit Schraubverschluss zu 7,50 Franken, zu dem jede Woche ab und jede Woche wieder neu bestellten Abonnement der Neuen Zürcher Zeitung und zu den mittelmäßigen expressionistischen Gemälden, die ihr Mann, mein Vater, ihr in der Ehe geschenkt hatte, während er die Noldes, Munks und Kirchners, die er mit Lothar Günther Buchheim in der DDR eingesammelt, natürlich lieber selbst behalten hatte, aufgerollt unter seinem Bett im Chateau am Genfer See, wo er nach der Scheidung von meiner Mutter gelebt hatte. Die Gedanken an die verschwundene Bildersammlung meines verstorbenen Vaters quälten mich jedes Mal, wenn ich erfuhr, dass bei Griesebach in Berlin oder bei Christie's in London oder bei Kornfeld in Bern wieder dieses oder jenes Werk versteigert worden war.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.